SWR 2 Tandem.
Heute mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. Aufschieben, bis der Druck richtig, richtig groß wird, oder Prokrastination. Darum geht es heute. Bestimmt jede und jeder hat damit in irgendeiner Form schon Erfahrungen gemacht. Das Aufschieben von Angelegenheiten, um die wir uns dringend kümmern müssten, die aber so unangenehm sind. Ich sag nur Steuererklärung, TÜV anmelden, Keller entrümpeln, Rechnungen nicht nur stapeln und sortieren, sondern endlich bezahlen. Die vielen, viel zu klein gewordenen Klamotten der Kinder endlich mal aussortieren, der Schrank quillt längst über. Manche kommen mit ihrer Aufschieberitis ganz gut zurecht, andere leiden. Körperlich, seelisch, beruflich. Sie kommen zusehends schlechter im Leben zurecht, weil sie es einfach nicht schaffen, Aufgaben rechtzeitig anzugehen. Über solche Aufschiebeerfahrungen und Probleme wollen wir heute sprechen mit Konstantin Bartning von der Prokrastinations-Selbsthilfegruppe Thun, uns zugeschaltet aus Berlin. Schönen guten Abend, Herr Bartning.
Guten Abend, Frau Kögel.
Sie haben die Selbsthilfegruppe vor 10 Jahren gegründet, weil Sie selbst Betroffener sind. Womit haben Sie zurzeit Probleme? Was schieben Sie auf?
Im Augenblick schiebe ich zum Beispiel eine Steuererklärung auf, wobei ich hoffe, dass mich das noch nicht wirklich beschädigt, dass ich es noch nicht gemacht habe. Also bei mir ist es im Augenblick nicht mehr so dramatisch, wie es mal zwischen 2000 und 2010 gewesen ist.
Was ist Ihre Strategie jetzt gerade im Moment? Wie gehen Sie das mit der Steuererklärung an?
Im Augenblick lasse ich sie liegen.
Das geht jetzt noch im Moment.
Das geht im Augenblick, ja.
Jetzt die Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Welche Erfahrungen haben Sie mit Aufschieben gemacht? Kennen Sie den Leidensdruck? Kennen Sie Krisen durch Aufschieben? Wer oder was hat Ihnen geholfen? Rufen Sie uns an unter 07221-2000. Sie können auch Fragen stellen an unseren Gast Konstantin Bartning, 07221-2000. Vorher hören wir aber zusammen Find Me For Me, Jazzpop aus Norwegen von H. und Hartberg.
Lost my door, can you help me find my key? There is always more you can do for me. I have lost my thoughts, can you find my head? I have lost my dreams, can you find my bed? I have lost my feet, they ran off with my shoes. I got no more to lose, I am lost. Can you find me? Can you find me for me? Can't you find me? Can you find me for me? I'm not blind, but I can't see. Can you find me? Can you find me for me? I have lost my tongue. Can you help me find my voice? Hope it won't be long. You leave me with no choice. I have lost my pride. Can you find my heart? Then you can decide where you wanna start. I have lost my mind, I have lost my time. I feel like a ghost, but the ghost ain't mine. Can you find me? Can you find me for me? Can you find me? Can you find me for me? I'm not blind, but I can't see. Can you find me? Find me for me? Give it.
die Steuererklärung. Sie liegt und liegt, aber ich mache doch lieber noch schnell eine Maschine Wäsche, bevor ich mit dem Papierkram loslege, obwohl schon die Mahnung da ist. Die Rechnung von der Brille muss zur Krankenkasse, vielleicht gibt's ja Geld zurück, vielleicht liegt das aber auch schon zu lang. Egal, heute schaffe ich das eh nicht mehr, kommt alles auf die To-Do-Liste, morgen lege ich dann los. Solche Gedanken und Verhaltensweisen kennen wir alle. Unser heutiger Gast Konstantin Bartning von der Prokrastinations-Selbsthilfegruppe Thun kennt solche Gedanken und Verhaltensweisen ganz besonders gut. Herr Bartning, wir schieben ja oft Aufgaben vor uns her, die wir nicht gerne machen, die mit negativen Gefühlen verbunden sind. Aufgaben, die eher positiv besetzt sind, weil sie vielleicht auch überschaubarer sind, machen wir sofort. Ist das grundsätzlich nicht ganz normal?
Also sagen wir mal, einzuteilen und wenn es zu viel ist, was aufzuschieben, ist aus meiner Sicht völlig normal und das ist auch kein Prokrastinieren. Und Prokrastinierer können unter Umständen andererseits auch mal sozusagen mutmaßlich angenehme Aufgaben aufschieben. Aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht in der Selbsthilfegruppe fängt die Prokrastination dann an, wenn es massiv selbstschädigend wird. Das heißt also nicht, wenn ich die Sachen im letzten Moment gerade noch schaffe, sondern wenn eben wirklich was gegen Baum fährt.
Aber sozusagen vor der Selbstschädigung kommt ja erst die Phase, sage ich jetzt mal, des Quälens. Also Menschen fühlen sich durch Termine, Aufgaben, Pflichten so unter Druck gesetzt, dass sie gar nicht in der Lage sind, diese Aufgabe überhaupt anzugehen. Sie vermeiden dann diese Aufgabe.
Sag mal so, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Es kann sein, dass auch jemand einfach sich zu viel vorgenommen hat oder aufgehalst hat. Also ich habe gestern Abend mit einer Frau gesprochen, die rief an wegen der Selbsthilfegruppe und da ging es um die Frage, sie hatte auch das Gefühl, dass sie alles Mögliche aufschiebt. Und nach meinem Eindruck war es eigentlich so, dass sie sich zu viel vorgenommen hat und das gar nicht alles machen konnte. Also wenn man mit Arbeitszeit, also sagen, weil man 12 Stunden jeden Tag nicht zu Hause ist, weil man arbeitet und einen langen Weg zur Arbeit hat, dann ist einfach überschaubar, was man noch machen kann. Ne?
Also das heißt, da ging es darum, sich erstmal realistische Ziele zu setzen.
Unter Umständen kann es auch darum gehen, aber das ist dann eben eigentlich kein, das kann auch darum gehen, das ist dann aber eigentlich kein Prokrastinationsthema, aber ja.
Also dann, um es nochmal ganz klar zu machen, wann wird es kritisch? Also wann wird aus Aufschieben, diesem Hinauszögern von unliebsamen Pflichten ein wirklich behandlungsbedürftiges Prokrastinationsverhalten?
Also wenn, in dem Augenblick, wo zum Beispiel aus der Mahnung ein Zahlungsbefehl wird und aus dem Zahlungsbefehl eine Vollstreckung.
Also der Leidensdruck an sich ist noch nicht die Sache, sondern das Selbstschädigen, also die wirklich...
Das ist natürlich dann mit Leidensdruck verbunden. Und zwar mit massivem Leidensdruck und mit Schuldgefühlen und mit Angst. Je nachdem, wie weit man sich das leisten kann, eben zum Beispiel dann die zusätzlichen hohen Kosten zu zahlen, die meinetwegen aus einem Mahnverfahren werden. Das verdoppelt und verdreifacht sich ja sehr schnell. Das heißt, es entsteht dann wirklich ja auch oft richtige materielle Not. Und die verschärft die Angst unter Umständen. Und das kann dann dazu führen, dass noch mehr aufgeschoben wird und die Selbstschädigung noch mehr wird. Das heißt, es steigert sich eigentlich an der Angelegenheit die ganze Zeit. Das heißt, man kann richtig so eine Spirale reingeraten.
Sie haben jetzt gerade die Angst angesprochen. Das ist ja eine hochemotionale Sache. Welches sind denn die häufigsten Gefühle von Menschen, die prokrastinieren? Außenstehende könnten ja fragen, warum erledigst du nicht einfach den Kram? Dann hast du es hinter dir.
Also das fängt an mit, ich weiß es nicht bei jedem Einzelnen, es ist bei jedem mit Sicherheit verschieden, aber das sind Gefühle auf jeden Fall wie Angst. Es kann auch ein Stressgefühl sein. Es kann auch bleierne Müdigkeit sein. Das heißt also in dem Augenblick, wo ich anfangen will, etwas Bestimmtes zu machen, was ich machen muss, kann es passieren, dass ich bleierne müde werde und gar nichts mehr geht, mich nicht konzentrieren kann gar nichts. Also einfach auf die Weise mich blockiert fühle. Aber Angst und Anspannung und Stressgefühle sind schon sehr wesentliche Angelegenheiten, die da eine Rolle spielen.
Und dann doch auch so eine gewisse Selbstbeschuldigung, Herabwürdigung. Warum schaffe ich das nicht? Jetzt liegt es schon so lang, alle anderen schaffen es. Wie wichtig ist diese emotionale Komponente?
Die Emotionen sind der zentrale Punkt bei der ganzen Angelegenheit. Ja, das heißt also Emotionen und unter Umständen auch Wahrnehmungsblockaden. Also zum Beispiel typischerweise fällt es Prokrastinierern schwer, sich Hilfe zu holen oder zu organisieren. Also zum Beispiel nehmen wir das leidige Thema Steuererklärung. Mhm. Dafür gibt es ja Firmen oder Fachleute, die man damit beauftragen kann. Das kostet dann zwar was, ja, aber typischerweise würden Prokrastinierer sagen, ich kriege das doch selber hin.
Mhm.
Ja, und dann eben aber nicht hin, fachlich wird das oder sie es auch hinkriegen, aber eben sie macht es halt nicht und oder er macht es dann halt nicht oder eben ganz lange nicht. Und das ist sozusagen ein Teil des Problems, also dass dann falsche Selbsteinschätzung, falsches Selbstbild in gewisser Weise auch an dem Punkt. Das ist oft häufig damit ergänzt, also kommt das dazu, zumindest am Anfang.
Uns interessiert natürlich, wenn Sie jetzt gerade zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie solche Gefühle, kennen Sie solche Prokrastinationserfahrungen? Sind Sie vielleicht selbst betroffen oder jemand aus Ihrer Familie, aus Ihrem Freundeskreis? Haben Sie Fragen zu diesen Themen? Rufen Sie uns gerne an unter der Nummer 07221 2000 und sprechen Sie mit unserem Gast Konstantin Bartning von der Berliner Prokrastinations-Selbsthilfegruppe Thun. Herr Bartning, jetzt habe ich aber noch eine Frage. Gibt es eigentlich den typischen Prokrastinierer?
Ich glaube nicht. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob Prokrastination kann auf jeden Fall verschiedene Ursachen haben. Es hängt wahrscheinlich mit der Persönlichkeit auch zusammen. Also es gibt Anhaltspunkte, dass es eine Familiendisposition dafür gibt. Und es gibt aber auch Menschen, denen das, also durch Schicksalsschläge zum Beispiel, können Leute auch in eine Prokrastinationssyndrom reingeraten.
Das extreme Aufschieben, das wurde ja in den frühen Jahren der Forschung als Studentensyndrom bezeichnet. Auf den letzten Drücker unter Hochadrenalin eine Hausarbeit schreiben. Aber es geht ja längst über diese akademische Prokrastination raus. Das Aufschieben kann, das haben Sie ja auch jetzt schon geschildert, alle Lebensbereiche beeinträchtigen.
Das ist richtig. Es kann sozusagen lebensbeherrschend werden. Es kann auch, wenn ich permanent nicht erledigte Dinge habe, und ich will die aber unbedingt machen und ich verabrede mich zum Beispiel nicht, dann kann es auch die sozialen Beziehungen torpedieren.
Mein Gast in SWR2 Tandem ist heute Konstantin Bartning von der Prokrastinations-Selbsthilfegruppe Thun. Wir reden übers Aufschieben und wir wollen auch gerne Ihre Fragen in die Sendung einbinden. Rufen Sie uns gerne an unter 07221 2000. Sie können Fragen stellen an unseren Gast 07221 2000. Herr Bartning, seit 10 Jahren haben Sie mit Menschen zu tun, die übers alltägliche Maß hinaus aufschieben. In welche Schwierigkeiten geraten denn Menschen, die prokrastinieren, immer wieder?
Also es gibt so ein paar Standardschwierigkeiten in dem Augenblick, wo man irgendeinen Grund hat, also emotional, sagen wir mal, sich schlecht zu fühlen, sage ich mal so ganz allgemein, oder Angstzustände zu haben, dann wird unter Umständen die Post nicht aufgemacht.
Mhm.
Das ist ein Klassiker. Und das heißt, man erwartet unter Umständen irgendwelche Mahnungen zum Beispiel und macht die Post gar nicht auf. Das heißt, nimmt es unter Umständen nicht mehr aus dem Briefkasten. Der Briefkasten quillt dann über. Also ich habe schon selber jemanden, der eine Weile sehr erfolgreicher Unternehmer war und dann später in so eine Prokrastinationsspirale reingekommen ist. Ich habe dem irgendwann dann mal geholfen, seine Post, das heißt, ich habe seine Kisten mit ungeöffneter Post genommen und habe sie sortiert nach verschiedenen Themen, habe das klassifiziert und so weiter.
Das heißt, das werden dann richtige Kisten?
Das können,
so eine Menge kann da zusammenkommen.
Also eine Frau ist einmal mit mehreren großen Taschen zu uns gekommen.
In die Selbsthilfegruppe?
Nee, nicht in die Selbsthilfegruppe, sondern in dem Fall dann zu mir nach Hause.
Verstehe. Mhm.
Und die hatte da also das alles gesammelt. Und da war auch jede Menge Reklame noch drin, aber die man aussortieren konnte. Aber es war im Endeffekt gar nicht so schlimm, was bei ihr war, sondern aber die Angst davor war so schlimm. Ja. Und die Erfahrung für mich, ich habe eine Weile auch damit Schwierigkeiten gehabt, meine Post aufzumachen. Und die Erfahrung für mich war, dass ich habe das ein paar Mal für andere Leute gemacht, die Post durchgearbeitet. Es macht keinen Spaß. Also es ist ungefähr sowas, so eine Arbeit wie Putzen. Meinetwegen ziemlich verschmutztes Klo putzen. Das ist auch nicht angenehm. Und aber kann man eben machen. Und Post von anderen mit, wo wirklich dann Mahnungen, Zahlungsbefehle und alles mögliche andere drin sind, zu verarbeiten, macht keinen Spaß. Aber es hat mir nichts ausgemacht. Ich habe das gekonnt und habe da keine Angst gehabt oder sowas. Bei mir selber hätte ich mich wenn es für mich selber gewesen wäre, hätte ich mich fürchterlich gefühlt. Und ja.
Das heißt, wenn man jemanden hat, der einem zur Seite steht im konkreten Fall, dann kann man diese Angstgefühle umgehen oder überwinden oder eben sich Beistand holen.
Also Prokrastinierer können sich zum Beispiel gegenseitig mit solchen Sachen helfen. Das heißt also, wenn ich es nicht schaffe, meine Post zu bearbeiten, kann ich aber trotzdem die Post von jemand anderem bearbeiten.
Wir haben einen Hörer, der uns angerufen hat unter der 07221 2000. Herr Sohn aus Wiesbaden, guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.
Ladies first. Guten Abend, Frau Kögel. Guten Abend, Herr Bartling.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Also eine sehr schwerwiegende. Ich habe Sozialpädagogik studiert und habe dann natürlich eine Diplomarbeit schreiben müssen, ne? Zum Ende hin. Oh, und ich habe diese Diplomarbeit 3 Wochen vor Abgabetermin begonnen. 3 Wochen vorher und einen Tag vor dem Abgabetermin war die Diplomarbeit fertig.
Da haben Sie wahrscheinlich nicht viel geschlafen.
Nein, ich habe nur nachts geschrieben. Das kommt dazu. Ich habe nur nachts geschrieben. Und daher auch richtig, ne? Aber bei mir ging es einfach darum, ich habe keinen Anfang gefunden. Und auf einmal hat es Klack gemacht und dann war der Anfang da. Und dann habe ich begonnen, diese 180 Seiten anzufangen.
Herr Bartling, was sagen Sie zu dieser Erfahrung?
Tolle Leistung. Sie haben es ja geschafft.
Danke.
Und das würde ich noch nicht als Prokrastination bezeichnen, sondern als Aufschieben und zu lange Aufschieben. Aber ich meine, 3 Wochen vorher, wenn man gut im Thema drin ist und dann konzentriert arbeiten kann. Ja.
Ich habe mal den Begriff gelesen, die Adrenalinaufschieber.
Adrenalin-Junkies nennen manche Leute das, ja.
Und Sie sagen jetzt, Herr Bartling, weil er es selbst noch geschafft hat, ist er noch ein leichterer Fall?
Sag mal so, wenn es sich auch nicht wiederholt hat, sowas. Also in dem Augenblick, sag mal so, es wäre Prokrastination. Also ich kenne einen jungen Mann, der hat wirklich gerne Jura studiert und ist an seinem Jurastudium gescheitert, weil er für eine Hausarbeit, die er zum 2. Mal schreiben musste, vergessen hatte, sich rechtzeitig die Quelle, ich glaube Thomas Morus war das, ranzuholen, um die Arbeit zu schreiben und hat dann irgendwas zusammengeschrieben, aber das hat dann eben nicht für eine gute, also ausreichende Note gereicht. Der musste sein Jurastudium beenden. Das ist Prokrastinieren.
Herr Sohn, wie ging es bei Ihnen weiter nach der Diplomarbeit? Wie sind Sie jetzt mit dem Aufschieben?
Ich würde das heute nicht mehr machen. Und bei mir war es so, ich habe dann diese Diplomarbeit abgegeben. Die Diplomarbeit ist bewertet worden mit Summa Cum Laude und also sehr gut und aber trotzdem, also boah, ich würde es halt nicht mehr machen.
Ja gut, aber also wie gesagt, ich kann nur sagen, ich gratuliere, toll. Aber es ist das, hier handelt es sich um vielleicht ein Aufschieben und massiven Stress und Überlastung. Ja? Aber es ist keine Prokrastination im Sinne unserer Selbsthilfegruppe. Also wenn Sie sich an mich wenden würden, würde ich mit Ihnen drüber reden und sagen, ich habe mal vor einer Zeit eine junge Frau gehabt am Telefon. Die hat sich 3 Monate vor ihrer Abgabe, vor dem Masterabgabetermin gemeldet und meinte, sie würde das aufschieben. Und die hat auch Schwierigkeiten gehabt, damit anzufangen. Dann habe ich eine Weile mit ihr geredet. Vielleicht hat sie den Anfang dann gefunden. Aber die hatte bis dahin auch immer, wie sie meinte, zu spät angefangen und hat immer eine 1 geschrieben. Das ist also vielleicht ein etwas exotischer Arbeitsstil und den sollte man sich, das könnte irgendwann im Alter mal, wenn man nicht mehr ganz so leistungsfähig ist, ins Auge gehen. Aber das ist aus meiner Sicht keine Prokrastination.
Vielen Dank, Herr Sohn. Für Sie war es eine heilsame Erfahrung. Danke fürs Anrufen 07221 2000. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie auch eine Frage haben, rufen Sie gerne an. Wir wollen jetzt gemeinsam mal reinhören in die Gedankengänge von Betroffenen. In einen Ausschnitt aus unserer Sendung vom Nachmittag, aber morgen fange ich an, von Ina Strelo. Die ganze Sendung können Sie nachhören auf www.swr2.de. Und jetzt hören wir mal in die konkrete Stelle rein.
Wenn ich das Wort Deadline höre, oh Gott, oh Gott, ist der Erste. Und wird schon.
Erik Tuspers, 41 Jahre, arbeitet als Art Director.
Also das Problem ist, ich bin ein sehr strukturliebender Mensch, bekomme es aber unglaublich schwer selbst auf die Reihe. Und sei es nur Schreibtisch aufräumen oder Wäsche zusammensuchen oder den Armutstisch abräumen, weil das ist immer das Gleiche, dass man sagt, okay, das mache ich dann nicht. Ich gehe jetzt erstmal an den Rechner und mache noch was. Anstatt man sagt, man macht es und sitzt dann einfach ohne diese Aufgabe im Nacken am Rechner. Alles, was mich ablenkt, YouTube ist die Hölle, da kann man sich dann immer wieder einreden, dass das jetzt gerade mal nötig ist, Pause zu machen und die Pause dann länger dauert als die Arbeitszeit, die man vorher investiert hat. Ich mache relativ viel technisches Zeichnen und Planen von mitunter sehr komplexen Sachen im Ausstellungsbau, Innenausbau oder auch dann sehr viel 3D-Visualisierung mit verschiedensten Programmen. Und das wird relativ schnell komplex. Das sind dann Abläufe, bei denen man sich auch strukturieren muss, also wo von Anfang an klar ist, was eine Anfangspriorität hat, weil die am Ende nicht mehr so einfach zu ändern sind. Und je größere Tragweite diese Entscheidungen haben, umso mehr drücke ich die von mir weg, weil ich die jetzt noch nicht entscheiden will, diese Punkte. Gleichzeitig aber weiß, dass genau jetzt dieser Augenblick ist, an dem diese Entscheidung getroffen werden muss. Und dann gucke ich lieber YouTube.
Herr Bartning, kommt Ihnen das bekannt vor?
Ja, klar. Aber also wie gesagt, also Ausweichverhalten, also YouTube gucken oder irgendwelchen Kram im Internet machen oder typischerweise Computerspiele spielen, das sind natürlich typische Ausweichverhaltensweisen, auch von Prokrastinierern, und die zeigen eben vor allen Dingen auch, das sind dann, also wenn ich so einen Kram mache, statt das zu machen, was ich machen muss, dann ist auch ganz deutlich, dass es eben nicht mit Zeitmangel zu tun hat, also dass man sich zu viel vorgenommen hat. Man hat ja die Zeit. Das heißt, ich habe die Zeit, es zu machen, und ich tue es nicht. Ich bin den ganzen Tag damit beschäftigt, die Sachen, die ich zu machen habe, nicht zu tun.
Und bei dieser Ausweichhandlung, fühlt sich da eigentlich der, der prokrastiniert, gut? Oder ist die Angst und das schlechte Gewissen oder welche Gefühle auch immer, sind die immer präsent?
Die Frage kann ich natürlich nicht sozusagen so beantworten. Ich kann sagen von mir selber, wenn ich das gemacht habe, dann habe ich mich in dem Augenblick, wo ich Ausweichhandlung gemacht habe, dann habe ich mich einigermaßen entspannt gefühlt. Also ich habe extrem prokrastiniert Anfang der 2000er Jahre. Da war ich fast blockiert. Und da habe ich dann sehr viel Zeitung gelesen. Und wenn ich Zeitung gelesen habe, dann habe ich sozusagen mich entspannt gefühlt. Und sobald ich aufgehört habe, dann natürlich nicht mehr. Und ich habe damals drüber nachgedacht, ob ich sozusagen zeitungslesesüchtig bin. In gewissem Umfang kann man das so sagen, aber ja, das ist halt noch glücklicherweise eine relativ harmlose Sucht. Also Spielsucht ist da sehr viel dramatischer. Ne?
Herr Bartning, was sind eigentlich die Ursachen für Prokrastination, kann man das sagen?
Also Prokrastination, muss ich erstmal sagen, ist ja keine ICD-10 klassifizierte Krankheit, also ICD-10. Das ist ein Schlüssel, mit dem sämtliche Leiden und Krankheiten sehr genau ausdifferenziert sind. Das heißt, also ein Arzt schreibt als Diagnose dann häufig eben mehrere solche Nummern auf den Zettel drauf und nicht als ausgeschrieben.
Also keine anerkannte psychische Störung.
Es ist sozusagen bisher noch keine anerkannte psychische Störung im Sinne dieses ICD-10-Systems. Das ist das eine. Ausbrechen kann die Prokrastination zum Beispiel durch, ich sag mal, Schicksalsschläge. Also wenn hintereinander weg, meinetwegen der Vater und die Schwester stirbt und die Großmutter stirbt und die Tochter eine schwere Autoimmunkrankheiten kriegt, dann kann das unter Umständen zum Beispiel, dann ist da erstmal eine Überlastung gegeben und es sind plötzlich unglaublich viel Angst und Anspannung auch da, weiß ich zum Beispiel um die Tochter. Und dann bleiben unter Umständen Sachen liegen und dann kann es dann kann sich praktisch daraus eine Prokrastinationsstörung entwickeln.
Das heißt, es gibt Überschneidungen zu anderen psychischen Störungen, also zu Angststörungen und zu anderen Störungen auch noch?
Also zum Beispiel zu ADHS. Mhm. Also ADHS ist ja auch unter anderem mit Konzentrationsstörungen verbunden oder mit Konzentrationsschwierigkeiten. Und auch ADHS kann zum Beispiel Prokrastination auslösen oder begünstigen. Also deshalb ist bei dieser Prokrastinationsambulanz in Münster, die da an der Uni ist, die haben also nebeneinander im Internet einen Fragebogen zum Thema ADHS und zum Thema Prokrastination. Wenn man das Gefühl hat, man hat damit was zu tun, sollte man diese Fragebögen beide durcharbeiten. Das ist keine Diagnose, aber es gibt Hinweise.
Das heißt, das wollen wir jetzt nochmal festhalten. Es gibt eine Internetseite von der Universitätsklinik Münster, die spezialisiert ist auf Prokrastination. Und da kann man, Sie haben es gerade schon gesagt, einen Selbsttest machen. Das ist sinnvoll, Ihrer Meinung nach?
Also ich glaube nicht, dass der Selbsttest ist aus meiner Sicht sinnvoll. Ich glaube nicht, dass die Universitätsklinik ist, sondern die Universität selber. Das ist ein Projekt, was Jahre alt ist. Ich glaube, der Professor, der das mal gestartet hat, ist inzwischen eremitiert. Aber das Projekt läuft, also wie weit das weiterläuft, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind diese Selbsttests noch im Internet zu finden. Und es gibt auf jeden Fall einen Anhaltspunkt, wie man weiter vorgehen sollte. Also zum Beispiel auch gerade was ADHS betrifft. Das ist eine Sache, die bei Kindern sehr häufig angenommen wird, bei Erwachsenen aber auch vorkommt.
Also um das abzuklären, abzugrenzen, ist es sinnvoll, man kann so einen Selbsttest machen, aber man kann natürlich auch zum Hausarzt gehen oder zu einer psychologischen Beratungsstelle. Jetzt von mir die Frage, machen das Betroffene sich Hilfe holen? Was ist Ihre Erfahrung aus der Selbsthilfegruppe?
Also erstmal ist es ja, sagen wir mal so, es dauert ja unter Umständen erstmal eine Weile, bis jemand begreift, dass er da ein Problem hat oder sie ein Problem hat, das ist das eine. Mir ist es so gegangen, als ich wirklich massive Probleme hatte mit Aufschieben und Handlungsblockaden, dass ich nicht wusste, was mit mir eigentlich los ist. Ich bin dann zu einem Verhaltenstherapeuten gegangen, habe eine Therapie gemacht. Rückblickend kann ich sagen, der Verhaltenstherapeut kannte damals den Begriff Prokrastination nicht.
Liegt auch schon einige Jahre
zurück. Jetzt einfach Anfang der 2000er Jahre, war der aber schon in der Welt. Also ich habe Zeitungspublikationen aus Ende der 90er Jahre gefunden, schon darüber. Der kannte das nicht und ich bin mit dem Begriff in Kontakt gekommen durch eine Sendung vom Deutschlandradio Campus und Karriere über die Prokrastinationsambulanz in Münster. Und da wurden die Symptome beschrieben und da habe ich gedacht, okay, das ist es. Ja, aber trotz alledem muss man sagen, Ursachen von Prokrastination, sie können vielfältig sein. Aber traumatische Erlebnisse, wobei die Frage, was traumatisch ist, für jeden sehr unterschiedlich sein kann, die können Prokrastinationssyndrome auslösen.
Und Sie haben bei einem Therapeuten damals nicht die für Sie passende Hilfe gefunden, haben daraufhin dann eine Selbsthilfegruppe in Angriff genommen und sind jetzt mit dieser Selbsthilfegruppe schon seit 10 Jahren befasst. Gucken wir mal jetzt in Richtung der Lösungen. Sie haben ja wirklich viele Erfahrungen gesammelt innerhalb diesen 10 Jahren. Wie helfen Sie jetzt in der Selbsthilfegruppe Betroffenen?
Also ich habe die Selbsthilfegruppe erst gegründet, nachdem ich bei mir schon durch das Ärgste durch war. Und also eigentlich, um mich mit dem Thema auch mehr auseinanderzusetzen. Gut, wie helfen wir? Also sagen wir mal, das, was die Erfahrung damals zum Beispiel auch von der Verhaltenstherapie war, die, dass wir zwar darüber geredet haben, was ich zu machen habe, aber ich trotzdem nicht in der Lage war. Ich war dann auch überzeugt, wenn ich da saß, dass ich das hinkriege. Aber ich habe es nicht hingekriegt, die Sachen. Also ich musste zum Beispiel auch bestimmte Postvorgänge bearbeiten, auch im Zusammenhang mit der Scheidung. Dann hat meine Anwältin mir mal gesagt, ich soll doch einfach mal das Zeug mitbringen in ein Büro, was daneben ihr lag, das war gerade frei. Habe ich gemacht und habe die Sachen, die ich zu bearbeiten hatte, die ich wochenlang nicht geschafft habe zu bearbeiten, in einer Stunde abgearbeitet gehabt. Das war zum Beispiel also eine sehr, sehr interessante und wichtige Erfahrung für mich, dass also, sagen wir mal, ein Ortswechsel einerseits und unter Umständen auch eine soziale Intervention, dass also jemand anders einen anspricht und sagt, okay, ich sitze tatsächlich im Nebenraum, dass sowas helfen kann.
Und was machen Sie jetzt in der Selbsthilfegruppe, wenn Sie sich treffen?
Also treffen sich da Leute, also im letzten Winter haben sich mehrere Studentinnen getroffen, die Hausarbeiten fertig zu schreiben hatten. Die haben sich in der Unibibliothek getroffen und haben dann dort an einem Tisch gesessen und haben ihre Sachen an ihren Hausarbeiten gearbeitet.
Also in Kontakt mit anderen treten und konkret das eigene Problem angehen.
Genau. Oder eben auch konkrete Hilfe anbieten. Also wir hatten vorhin den Hörer, der sagte, das ist so schwer, dass er nicht den Punkt gefunden hat. Was helfen kann, ist natürlich immer die Frage, ob man da Freunde oder Freundinnen hat. Was helfen kann, ist zum Beispiel, wenn man den Punkt nicht findet, wo man anfängt, über die Arbeit zu sprechen und zu erzählen. Und unter Umständen gibt es vielleicht dann sogar jemanden im Umfeld, der sagt, okay, ich kann dir mal den Anfang schreiben. Dann ist erstmal was, erzähl mir das, ich schreibe das auf und gebe dir das. Und unter Umständen hilft das schon, um über genau den Anfangspunkt dann auch zu finden.
Also wichtig, in Kontakt mit anderen treten, nicht alleine bleiben mit den Problemen. Es gibt Strategien raus aus der Prokrastinationszone. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Welche Probleme haben Sie erlebt? Welche Lösungen vielleicht gefunden? Aufschieberitis wird das chronische Aufschieben von Pflichten gern mal salopp genannt, aber Prokrastination, wie es auch heißt, verursacht bei den Betroffenen einen großen Leidensdruck und kann im Extremfall die Existenz bedrohen. Man rasselt durchs Examen, man verliert seine Arbeit oder die Beziehung geht in die Brüche. Mein Gast, Konstantin Bartning von der Selbsthilfegruppe Thun aus Berlin, ist selbst betroffen. Wann und wie fing das bei Ihnen an?
Also wahrscheinlich habe ich schon immer prokrastiniert, auch schon als Kind. Aber eben in sehr unterschiedlichem Umfang. Und es gab Phasen, wo ich wahrscheinlich überhaupt nicht war. Und richtig schwer betroffen gewesen bin ich um 2001, ich sag mal, durch traumatische Erlebnisse, Ereignisse im Zusammenhang mit der Trennung, mit dem Rosenkrieg, der dann entstanden ist da.
Und in welchen Angelegenheiten haben Sie dann prokrastiniert? Zu welchen Situationen ist es da gekommen?
Also sag mal so, ich habe immer nur selektiv prokrastiniert, aber ich habe es, sag mal, nicht geschafft, bestimmte Sachen, also eine Weile, ich habe einfach zum Teil auch meine Post nicht aufgemacht, habe meine Sachen nicht zügig bearbeitet. Ich war damals also insgesamt, also das war eine Phase, wo ich auch mit Sicherheit schwer depressiv war. Ich war einfach, sagen wir mal, weitestgehend handlungsunfähig. Also ich habe zum Teil, sagen wir mal, dann schon, um eben nicht den ganzen Tag rumzusitzen und Zeitung zu lesen oder so, habe ich eben dann geguckt, was kann ich denn jetzt gerade machen, und meinetwegen lieber irgendeine Ersatzhandlung gemacht als gar nichts. Also lieber geputzt als, aber wie gesagt, das war eigentlich damals schon ein Zustand, der mehr eine mittelschwere Depression war.
Und ist in dieser Situation auch Schaden für andere entstanden?
Für andere nicht, aber für mich massiv.
Ja, und es ist Ihnen gelungen, das zu überwinden. Wir haben jetzt eine Hörerin, die uns angerufen hat. Sie möchte gerne anonym bleiben, was wir natürlich respektieren in der Sache. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was möchten Sie uns erzählen oder uns fragen?
Ob es Ratschläge gibt, wenn man mit jemandem Betroffenen zusammenlebt, also im konkreten Fall, also jemand, der zum Beispiel sein Studium nicht abschließen kann und auf die Art und Weise auch nicht in den Beruf hineinkommt.
Herr Bartning, haben Sie einen Rat?
Also das, was ich sagen kann, ist das, was nicht nützt, was nichts nützt, ist zu fragen, wie weit bist du denn, hast du denn das schon gemacht oder sowas, das nützt gar nichts. Das macht die Sache im Zweifelsfall noch schlimmer. Das, was helfen kann, ist zu versuchen, direkt ganz konkret Hilfe anzubieten. Und zwar Stück für Stück. Das heißt, zu gucken, was ist an unerledigten Aufgaben da, und zu gucken, die mit demjenigen zusammen abzuarbeiten. Das ist das eine. Zweitens mal ist natürlich immer angeraten, auch durch eine Psychotherapie oder durch eine Therapie abklären zu lassen, ob es da unter Umständen irgendwelche gravierenden Sachen gibt, die da auch einfach bearbeitet werden müssen.
Hilft Ihnen das ein bisschen weiter, konkrete Hilfe anbieten als Möglichkeit?
Ja, es ist ja manchmal so, dass sich die Menschen nicht so immer helfen lassen. Also, dass sie dann ja die konkrete Hilfe vielleicht nicht annehmen wollen und vielleicht auch sich ein Stück weit über die eigene Situation hinwegtäuschen. Also natürlich sind dann auch andere Dinge vorhanden im Sinne von Medikamenten und so.
Kennen Sie das, Herr Bartning?
Also, sagen wir mal so, dass es Prokrastinierern schwerfällt, sich Hilfe zu, also helfen zu lassen, das ist Bestandteil der Störung. Das heißt, da kann man als Außenstehender auch nur versuchen, mit einer gewissen Geduld und Hartnäckigkeit dabei zu bleiben und zu gucken, ob man unter Umständen dann doch einen Punkt findet, zu intervenieren und massiv zu helfen, wenn es drauf ankommt. Aber das setzt voraus, dass derjenige eben einem wirklich nahe steht. Und das andere, was ich ganz klar sagen muss, wenn jemand sich nicht helfen lassen will, ja, dann kann man ihm auch nicht helfen. Also das ist, muss man einfach sagen, jeder hat auch das Recht, sich selber da ins Unglück zu bringen.
Das heißt, als Außenstehender, Herr Bartning, wenn ich Sie richtig verstehe, kann man nur bedingt den anderen unterstützen. Man kann nur sagen, ich bin da und bin Aufmerksamkeit und kann dir helfen.
Es kommt, sagen wir mal so, wenn man Glück hat, also ich habe mal eine Frau in der Gruppe gehabt, die musste ihre Diplomarbeit schreiben. Und die hatte sich auch schon vorher wegen der Sache an uns gewandt. Und dann war die in der Vorbereitung, dann war sie verschwunden. Und plötzlich war auf Tauchstation gegangen und passierte gar nichts. Dann habe ich sie schließlich ans Telefon gekriegt, fast mit Trick, indem ich von einem anderen Telefon angerufen habe, habe gesagt, du kommst sofort. Und dann habe ich sie zu mir herangeholt und dann hat sie letztlich dann ein paar Tage dann bei mir gewohnt und hat dann unter meiner Aufsicht die Arbeit und in meiner Hilfe die Arbeit zu Ende geschrieben, mit einer guten Note abgeschlossen, hat ihr Studium auf die Weise abgeschlossen und hat heute einen guten Job. Also da hat es sich auch wirklich gelohnt. Aber die hat das natürlich sozusagen, hat zwar Gegenwehr geleistet, aber hat es letztlich mit sich machen lassen. Ja, muss ich mal so sagen. Und das jetzt aber, das war auch ein Einsatz, den ich da gebracht habe, den kann man halt nur gelegentlich machen. Und wenn sie sozusagen sich völlig geweigert hätte, dann hätte sie halt ihre Diplomarbeit nicht fertig gekriegt, ne?
Also als Außenstehender kann man nur bedingt helfen. Vielen Dank trotzdem für den Anruf. Hoffentlich hat Ihnen die Antwort auch ein bisschen weitergeholfen. Konstantin Bartning ist unser Gast von der Prokrastinations-Selbsthilfegruppe Thun mit Sitz in Berlin. Herr Bartning, jetzt leben wir ja derzeit mit dem Coronavirus, also mit Abstandsregeln und der Empfehlung, mit nicht so vielen Menschen eng zusammenzukommen. Wie sind Sie jetzt in dieser Zeit damit für Ihre Selbsthilfegruppe umgegangen?
Seit es den Lockdown im März gab, machen wir unsere Treffen als Telekonferenz, also über Skype oder über WhatsApp, wenn es nur vier sind.
Das heißt also, die Treffen der Selbsthilfegruppe gehen weiter.
Ja.
Wenn ich jetzt in meiner Region keine Selbsthilfegruppe finde, kann ich mich dann eventuell auch bei Ihrer Selbsthilfegruppe in ein Online-Meeting dazuschalten?
Sie können sich nicht einfach dazuschalten, aber im Prinzip können Sie von jedem Ort der Erde, wo Sie Internet haben, ausreichend starkes Internet haben, und wenn Sie Deutsch sprechen, können Sie da mitmachen. Man muss sich vorher bei mir melden und ich führe dann ein Gespräch, so wie gestern zum Beispiel mit dieser Frau, wo das Ergebnis war, dass es für sie nicht passt. Und wenn es passt, was meistens der Fall ist, dann können die Leute kriegen sie den Termin. Also der Termin ist klar, der ist Mittwoch 19 Uhr und dann können sie daran teilnehmen an der Konferenz.
Also wenn es keine Selbsthilfegruppe in der Region gibt, in der ich lebe, grundsätzlich kann jemand sich auch an Sie wenden.
Ich glaube, wir sind die einzige Selbsthilfegruppe in Deutschland, soweit ich weiß. Also es gibt möglicherweise noch eine in München, aber es ist sehr dünn gesät.
Ist die Prokrastination eigentlich eine Disposition, mit der man lernen muss zu leben? Oder gibt es Menschen, die das schaffen, dieses selbstschädigende Aufschieben auch ganz abzulegen?
Wie gesagt, dieses Aufschieben betrifft ja oft nur einen Teil des Handlungsspektrums von Menschen. Das heißt also, es gibt viele Menschen, die sehr aktiv sind und eine Menge auf die Kette kriegen und dann eben unter Umständen partiell das ein oder andere aufschieben. Unter Umständen auch so, dass sie sich damit trotzdem selber schädigen. Und je nach sozialer Situation und Lebenssituation kann es eben auch sein, dass dann diese Vorgänge, die dann aufgeschoben werden, auch nicht mehr so stattfinden. Also typischerweise in der Beziehung kann man ja häufig regeln, dass bestimmte Sachen, die der eine nicht so gut hinkriegt und dann vielleicht tendenziell aufschieben würde, vom anderen gemacht werden. Also typischerweise, eben nennen wir das Thema nochmal Steuern oder Finanzangelegenheiten, dem einen macht's was aus, dem anderen macht's weniger aus. Und wenn in einer Beziehung eben nicht der Drang ist, dass eben beide das oder einer das machen muss, der es eben nicht so gerne macht, dann kann man oder nicht so aufschiebt oder aufschieben würde, dann kann damit auch schon einiges an Problemen gelöst werden.
Das heißt, sich an Mitmenschen wenden, die Aufgaben aufteilen. Also wenn man diese Hürde geschafft hat, dann kommt man mit dieser Neigung des Prokrastinierens doch ein bisschen besser zurecht.
Also sagen wir so, es gibt zumindest bei einem Teil der Betroffenen wahrscheinlich so eine Grundstimmung, Grundstimmung, ich drücke mich da ein bisschen wolkig aus, so eine Grundstimmung, die Grundstimmung von Verweigerungsgefühl, sag ich mal so. Ja. Und das kann relativ kontinuierlich da sein. Und das ist dann hinderlich. Und das kann aber auch wieder verschwinden.
Konstantin Bartning war das von der Prokrastinations-Selbsthilfegruppe Thun. Ganz herzlichen Dank, dass Sie in der Sendung waren.
Bitte.
Ich möchte zum Schluss noch verweisen auf den Ratgeber Heute fange ich wirklich an von Anna Höcker, Margarita Engberding und Fred Rist. Sie alle sind vom Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie von der Uni Münster, wo es die bereits erwähnte Prokrastinationsambulanz gibt. Diese Prokrastinationsambulanz hat auch einen gut gemachten Internetauftritt mit vielen wertvollen Tipps und Links und dem auch bereits erwähnten Online-Selbsttest. Das war SWR 2 Tandem. Mein Name ist Martina Kögel. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Haben Sie einen erholsamen Abend und was auch immer Sie zu erledigen haben, packen Sie es an, gleich morgen früh, dann aber wirklich.